Rot.
Rot.
Rot. Rot. Rot.
Rot
ist mehr als eine Farbe.
Der Falken-Podcast aus dem Bezirk Hannover.
Hallo Leute, zurück zu einer neuen Folge Rot ist mehr als eine Farbe, euer Podcast von den Falken Hannover. Diesmal jeweils aus dem Homeoffice, natürlich wieder mit mir, Julian.
Und Yvonne. Dieses Mal sind wir beide bei uns zu Hause und haben uns tatsächlich nicht real getroffen. Wir hoffen, dass das der Tonqualität unseres Podcasts keinen negativen Effekt hat, aber wir bitten um Verständnis. Genau, inhaltlich wird es in dieser Folge hauptsächlich um das Thema Solidarität gehen. Das ist eins der großen Themen der Falken. Und einen besonderen Fokus haben wir dabei schon auch auf so Solidarität in Corona-Zeiten, aber auch es wird auch
die meisten Menschen in Bezug wissen auf
ArbeitnehmerInnen-Kämpfe und 1. Mai und wir beschäftigen uns aber auch mit dem 8. Mai, der ja jetzt auch vor der Tür steht. Deswegen ist es so eine bunte Mischung an verschiedenen Beiträgen zum Thema. Bevor wir so richtig inhaltlich einsteigen, wollte ich euch auch noch mal so ein bisschen erzählen. Ich habe beim letzten Mal schon so erzählt, was sind die Falken eigentlich? Haben da gesagt, die Falken sind ein selbstorganisierter Kinder- und Jugendverband. Und da stellt sich ja aber so die Frage, was heißt das eigentlich, selbstorganisiert? Und da wollte ich euch so ein bisschen erzählen, wie sich Kinder und Jugendliche bei uns eigentlich einbringen können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits könnt ihr irgendwie so selber für euch überlegen, was sind denn so Themenfelder, die euch beschäftigen. Und das kann sowas sein wie schönere Spielplätze, aber auch Bildungspolitik. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, wo ihr selber gerade so sagt, da habt ihr Bock drauf. Und dann könnt ihr euch mit uns zusammen in der Öffentlichkeit, aber auch an die Politik gewendet, dafür bessere Bedingungen einsetzen. Wir haben aber auch Räume für Kinder und Jugendliche, in denen ihr euch selber organisieren könnt, also so Gruppenstunden machen oder arbeiten und zusammen überlegen, worauf ihr so Bock habt. Wir machen internationale Jugendbegegnungen. Dieses Jahr sollte es eigentlich einen Jugendaustausch mit einer israelischen Partnerorganisation geben. Das steht gerade so ein bisschen auf der Kippe, wird aber einfach ins nächste Jahr verschoben. Wir machen pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das heißt, ihr könnt euch mit uns zusammen für bestimmte Themen weiterbilden und gemeinsam so Seminare machen oder Workshops. Genau. Und wir haben aber auch so ganz klassisch Jugendzentren in Hannover, wo ihr hingehen könnt und mit anderen Jugendlichen rumhängen und verschiedene Aktivitäten machen. Die fahren auch immer mal wieder zum Beispiel in Heidepark oder es gibt in dem einen Jugendzentrum kann man so Kickboxen oder Thaiboxen machen. Ein bisschen besser als ich. Bist da besser eingebunden.
Genau, ja. In Wettbergen gibt es ein Kick-Thai-Box-Angebot, wo alle Personen von 12 oder 13 bis maximal 18 Jahren dran teilnehmen können. Man braucht dafür keine Vorkenntnisse. Das wird unter anderem angeleitet von der Person, die dort hauptamtlich arbeitet und etwas unterstützend tatsächlich auch von mir. Deswegen für alle Jugendlichen, die daran Interesse haben, kommt da immer gerne vorbei. Das ist immer montags von 17.30 Uhr bis dann halt Ende. Das ist meistens so 19.30 Uhr.
Ja, ansonsten eins unserer großen Möglichkeiten für Jugendliche und auch Kinder irgendwie mit uns Sachen zu machen, sind im Sommer immer die Sommerzeltlager. Auch da ist gerade noch so ein bisschen unabsehbar, was dieses Jahr mit denen passiert. Aber wir hoffen einfach, dass die stattfinden können und würden euch da aber auch einfach auf dem Laufenden halten. Ja, so viel dazu, was wir so machen und was das heißt, sich bei uns als Kinder und Jugendliche selber zu organisieren.
Dann können wir ja jetzt eigentlich dazu kommen, was war denn so los? Es war der 1. Mai. Der 1. Mai leider unter Corona-Zeiten nicht so begehbar gewesen, wie man sonst wahrscheinlich gewohnt ist. Deswegen gab es recht kreative und coole Alternativen, wie ich finde, hier in Hannover. Es gab eine Art Radioaktion, wo das Radio Flora eine Stunde Sendezeit bereitgestellt hat für Redebeiträge.
Zwei Stunden sogar.
Zwei Stunden sogar.
Von 13 bis 15 Uhr.
Für diverse Beiträge von politischen und emanzipatorischen Gruppen, darunter auch einer von uns beiden mit einer Genossin von uns von den Falken. Den wird es hier in diesem Podcast auch nochmal nachträglich zu hören geben, für alle Menschen, die das leider nicht hören konnten. Der wurde unter anderem per Fahrradkurier, in Anführungszeichen, wie ich gehört habe, durch Hannover getragen. Es gab am Küchengarten, habe ich gesehen, so eine Art kleine Kundgebung, wo diese Beiträge ausgestrahlt worden sind. Also das war so das in Linden, was sonst so noch in anderen Stadtteilen war. Vielleicht weißt du da mehr zu.
Es wurde tatsächlich hauptsächlich in Linden und der Nordstadt auf vielen Plätzen so aus so Radiolautsprechern und aus Fenstern von Wohnhäusern tatsächlich auf die Straßen übertragen und hatte dann so ein bisschen auch so Flair von so Straßenkundgebung, war halt eben nicht so wie eine Route ablaufen, aber es wurde an ziemlich vielen Plätzen und Straßen auf die Straße übertragen und man konnte sich das irgendwie so überall anhören. Und dann gab es aber auch so dezentrale Aktionen und an verschiedenen Stellen irgendwie so Transpi-Aktionen, dass Leute Transpis aus ihren Fenstern gehangen haben oder aber mit so Sprühkreide auf den Straßen auf bestimmten aufmerksam gemacht haben. Es war auf jeden Fall sehr vielfältig und lässt sich auch auf der Seite vom kämpferischen 1. Mai-Bündnis Schluss mit diesem System auch nochmal nachlesen, was es alles für verschiedene Aktionen gab an dem Tag. Und weil es in Corona-Zeiten ja so ein bisschen schwierig ist, selber Interviews zu führen und es aber voll einfach ist, so Redebeiträge einzusprechen, haben wir auch, also nicht nur, weil es so einfach ist, sondern auch, weil wir da große Freude dran hatten, für diese Radio-Kundgebung am 1. Mai auch für die Falken einen Redebeitrag eingesprochen und abspielen lassen. Und den würden wir euch jetzt als nächstes auch einmal zugutekommen lassen, dass ihr das am 1. Mai verpasst habt oder euch gerne einfach nochmal anhören wollt.
Hinter dem Gerede vom sozialen Zusammenhalt tobt der Klassenkampf von oben. Während Regierungen und Unternehmen den sozialen Zusammenhalt beschwören, wird die Corona-Krise auf dem Rücken der ArbeiterInnen ausgetragen. In der andauernden Corona-Krise wird der grundlegende Klassenwiderspruch der Gesellschaft mehr und mehr offengelegt. Manche Menschen müssen arbeiten, um Geld zu verdienen, während andere von ihrem Eigentum und der Arbeit anderer leben. Die ArbeiterInnen trifft eine Quarantäne daher als erstes. Ihnen gehen die Haupteinkommen und beim Mietverzug die Wohnung verloren. Die großen UnternehmerInnen und VermieterInnen müssen hingegen gerade einmal um ein Zusatzeinkommen fürchten. Auf dieses Zusatzeinkommen wird aber nur sehr ungern verzichtet, was den Widerspruch zwischen den Bedürfnissen der Menschen und denen des Kapitals aktuell zuspitzt. Denn während die Ausgangsbeschränkungen die Zahl der öffentlichen Grillpartys effektiv reduziert, bleibt die Hauptbeschäftigung im Kapitalismus, die Lohnarbeit, von den Maßnahmen noch weitgehend ausgenommen. Einschränkungen hier sind aber nötig, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Allgemein zu fordern, alle mögen zu Hause bleiben, ist daher leicht gesagt. Der Druck muss konkret auf die ManagerInnen und EigentümerInnen der Unternehmen gerichtet sein, ihre ArbeiterInnen zu Hause zu lassen und sie trotzdem weiter zu bezahlen.
An das Allerheiligste der kapitalistischen Gesellschaft, die Plusmacherei, traut sich der Staat jedoch nicht heran. Im Zentrum dieses Allerheiligsten dagegen tobt bereits der Kampf Gesundheit gegen Profitinteresse. Allerorts hört man von ArbeiterInnen, die angesichts der einbrechenden Produktion schnell noch zu einvernehmlichen Kündigungen gedrängt werden, die ihren Jahresurlaub für die Quarantäne nutzen sollen oder die trotz hohen Alters weiter in Risikobetrieben wie der Fast-Food-Branche arbeiten müssen. Die Bundesregierung empfiehlt kreative Arbeitszeitlösungen. Dabei sind ausbleibende Aufträge und mangelnde Vorprodukte allein das Problem des Management. Man nennt das auch unternehmerisches Risiko. selbst bestehende Rechte der Beschäftigten, wie der rechtliche Anspruch auf Ersatzzahlungen von den ArbeitgeberInnen beim Umbau der eigenen Wohnung zum Arbeitsplatz, gehen in der allgemeinen Rede von Solidarität von oben und der Rettung unserer Wirtschaft unter. Der Staat springt nur an dieser Stelle ein, um unsere Wirtschaft zu retten, verabschiedet Rettungspakete für Konzerne und Unternehmen, kann sich aber nicht auf eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes oder Sozialleistungen, die den ArbeiterInnen zugutekommen würden, einigen. Die Gewerkschaften kritisieren dies völlig zu Recht als absolut einseitige Entlastung.
Es reicht nicht, über Solidarität und die gemeinsame Bewältigung der Krise zu reden, wenn uns durch diese Krise wieder einmal nur gezeigt wird, dass sie auf den Rücken der ArbeiterInnen ausgetragen wird. Keine VermieterIn verzichtet aus Solidarität auf die Miete und auf das Wohlwollen der Chefinnen ist ebenfalls kein Verlass. Wenn die Kitas und Schulen geschlossen bleiben, besteht zum Beispiel kein Anspruch auf Kinderkrankengeld. Die Krankenkassen empfehlen, ins Gespräch mit der Arbeitgeberin zu gehen, da sich so sicher eine gute Lösung finden lässt. Scheinbar haben die KollegInnen bei den Krankenkassen freundlichere Chefinnen als wir. Auf einer Internetseite zur Rechtsberatung heißt es treffend: Vieles geht in Ausnahmesituationen wie dieser nur miteinander. Chefinnen und MitarbeiterInnen sollten gemeinsam sinnvolle Lösungen entwickeln und umsetzen. Für ArbeiterInnen sind solche Sätze immer Grund zur Vorsicht. Das Kapital ist im Zweifelsfall schnell und entschlossen zum Klassenkampf bereit. Hinter dem Gerede vom gesellschaftlichen Zusammenhalt haben sie bereits damit angefangen.
Wir fordern deswegen keine Kündigung und Erhalt aller Arbeitsplätze. Stilllegung der Produktion aller aktuell nicht gesellschaftsnotwendigen Güter bei gleichzeitiger Lohnfortzahlung für die ArbeiterInnen. Eine Gefahrenzulage für alle ArbeiterInnen in Risikobranchen wie dem Gesundheitssektor und Supermärkten. Verpflichtung aller ArbeitgeberInnen, alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz in jenen Unternehmen bereitzustellen, die gesellschaftsnotwendige Güter herstellen und die Produktion daher nicht stilllegen können. Unterstützungszahlungen an kleine und mittelständische Betriebe, um Schutz vor Insolvenz zu gewährleisten und Arbeitsplätze zu schützen. Aussetzung aller Hartz-IV-Sanktionen. Bedingungsloses Grundeinkommen jetzt. Außerdem gilt: Wir zahlen nicht für eure Krise. Die Covid-19-Pandemie ist inzwischen zum Schrecken der Finanzmärkte geworden. In der kapitalistischen Krise, die sich gerade im Schatten der Corona-Pandemie entwickelt, wird unsere Solidarität im Kampf gegen die Abwälzung der Krise auf unsere Kosten unverzichtbar sein. Nun heißt es, Solidarität gegen die Abwälzung der Krise auf die lohnabhängige Bevölkerung zu organisieren. Deshalb, baut solidarische Netzwerke auf, vernetzt euch in Gewerkschaften. Und es muss heißen, Vergesellschaftung der Konzerne, nicht ihrer Verluste. Make Capitalism History. Freundschaft.
Das war unser Beitrag zum 1. Mai, der Radiobeitrag zum 1. Mai. Und auf den 1. Mai folgt dann jetzt thematisch selbstverständlich der 8. Mai. Deswegen hier jetzt unser Beitrag zum 8. Mai. Dieses Jahr am 8. Mai jährt sich zum 75. Mal der Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht gegenüber den alliierten Streitkräften. Wir wollten heute eigentlich einfach mal ein bisschen darüber reden, was ist dieser Tag eigentlich und was ist dort eigentlich so passiert. Wer wurde am 8. Mai eigentlich von wem befreit? Am 8. Mai wurde befreit der Rest Europas vom deutschen Faschismus. Befreit wurden die noch immer inhaftierten Menschen in den Konzentrationslagern. Und nicht, wie man es richtig oft irgendwie so sagt, wir die Deutschen befreit von der Diktatur, weil, wie wir irgendwie alle wissen, haben die große Mehrheit dieser Menschen ja bis zum Tag der Kapitulation ihrem Führer die Stange gehalten. Ein interessanter Fakt zum 1. Mai ist vielleicht, zum 8. Mai ist vielleicht noch: In der Sowjetunion wird der 9. Mai als Tag der Kapitulation quasi oder als Tag des Kriegsendes begangen, da die Sowjetunion noch eine separat Kapitulation von der Wehrmacht bestanden hat.
Genau, und am 8. Mai wird auch immer, der Tag wird immer von linken und antifaschistischen Gruppen genutzt, um irgendwie darauf nochmal aufmerksam zu machen und daran zu erinnern, was gerade jetzt besonders wichtig ist, weil so rechte Strukturen und Tendenzen ja gerade wieder sehr an Popularität gewinnen. Und da ist es heute wie damals immer noch wichtig, da total darauf aufmerksam zu machen und als Gedenk- oder Erinnerungstag oder aber auch als Kampftag zu begehen. Der wurde auch immer schon von Rechten benutzt, um dann an dem Tag auch ihre politische Meinung in die Welt zu tragen. So ist es dieses Jahr auch wieder. An diesem Freitag will die AfD in Hannover um 18 Uhr am Holocaust-Mahnmal am Opernplatz gegen die gegenwärtigen Corona-Maßnahmen protestieren. Das heißt, sie benutzen quasi erstmal so die Ängste und Nöte der Bevölkerung in Bezug auf Corona, um aber am Ende ihre eigene politische Agenda zu verbreiten. Weil angesichts des Tages, an dem sie das machen und auch des Ortes, also dem Holocaust-Mahnmal, ist es offensichtlich nur ein Vorwand, um ihre völkisch-nationalistische Propaganda zu betreiben. Auf der Demo soll unter anderem ein Nazi-Kader, Andreas Illhoff, reden. Der ist Mitorganisator vom Deutschen Bund. Er war bei den Hogesa-Demos mit am Start, hat gute Kontakte zum Neonazi Thorsten Heise. Zudem gehört ihm der Auehof, auf dem regelmäßig Zeltlager und auch am NS-orientierten Sommersonnenwendfeiern stattfinden. Das heißt, da ist relativ klar, wofür die AfD da die Kundgebung eigentlich benutzen will. Da geht es noch viel mehr als um Protest gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Wir müssen der AfD quasi solche Demos immer vermiesen, aber am Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Und deswegen haben auch schon Jugendverbände Gegendemos und Gegenkundgebungen für den Tag angemeldet und auch aufgrund der veränderten Versammlungsgesetze, die inzwischen wieder gelockert wurden, ist es auch möglich, sowas zu machen. Deswegen ist es total wichtig, dass ihr am 8. Mai dann zu 18 Uhr oder auch schon eher zum Opernplatz kommt, um den Faschisten quasi zu zeigen, dass wir ihnen die Straßen nicht überlassen, auch jetzt nicht und schon gar nicht an diesem Tag. Und ansonsten wird es aber vermutlich am 8. Mai auch von linken Gruppen und antifaschistischen Gruppen so Aktionen geben zum Thema. Da würde ich einfach die Ohren und die Augen offen halten, in sozialen Medien, aber auch im Stadtgeschehen. Mit Sicherheit auch davon berichten, was sonst noch so an dem Tag passiert ist. Im Zusammenhang mit der Fragestellung Solidarität in Corona-Zeiten haben sich auch unsere Genossinnen und Genossen aus Lüneburg so ein bisschen Gedanken zu dem Thema gemacht und haben sich zu der Fragestellung Neoliberalismus, Effizienz und Corona so auch beschäftigt. Und da hat Georg aus Lüneburg so ein paar Gedankenfetzen und Splitter aneinander gehangen und die wollen wir euch jetzt auch zukommen lassen. Viel Spaß dabei.
Erinnert ihr euch noch?
Nee, da habe ich keine Zeit.
Der häufig gehörte Satz:
Warte, ich schau mal in meinen Kalender. Nein, da habe ich leider schon was vor, tut mir leid. Wollen wir einen anderen Termin nehmen?
Von Freundinnen, Bekannten oder Kolleginnen?
Nee, da habe ich keine Zeit für.
Nee, sorry, da bin ich schon verabredet, hab keine Zeit.
Oh nein, da habe ich keine Zeit. Sorry.
Das scheint lange her zu sein in Zeiten von Corona. Jetzt, wo alle im Homeoffice freigestellt, im Osterurlaub oder sonst wie isoliert sind und nur noch jene unterbezahlt weiterarbeiten, die den gleichen Job auch schon vorher gemacht haben. Aber eben ohne diese Anerkennungswelle, die sie jetzt überrollt.
Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten.
Von Supermarktkassiererinnen haben wir vor der Corona-Zeit
immer nur gehört, wenn sie mal einen Pfandbon erhascht und wegen dessen Einlösung von 2,98 Euro eine Abmahnung kassiert haben. Oder von Pflegerinnen, die auf ihre miserablen Arbeitsbedingungen per Großdemonstration aufmerksam machen wollten. Oder von Krankenhäusern, die pleite gegangen sind, weil sie nicht auskömmlich im allgemeinen Interesse, sondern nach Profitinteressen geleitet wurden und das nicht überleben konnten. Der Neoliberalismus, den wir weltweit seit mindestens 30 Jahren verstärkt erleben müssen und der Schritt für Schritt jeden Winkel unseres Lebens feindlich übernommen hat, scheint da etwas Bestechendes an sich zu haben. Warum haben wir das zugelassen, dass er uns immer umfassender in seine diversen Zwangsjacken steckt? Alles auf Effizienz zu trimmen und nicht auf menschliche Bedürfnisse? Jedem die Verantwortung und damit auch die Schuld am eigenen Scheitern aufzubürden? Nicht erst seit der Umstellung des Sozialsystems auf die Hartz-Gesetzgebung und damit auf das System des kleinen Förderns und des allumfassenden Forderns hängen wir alle am Haken des Leistungsdrucks und der unverhohlenen Drohung, ins Prekariat geworfen zu werden, wenn wir nicht so funktionieren, wie das System es von uns verlangt. Und so freuen wir uns über die hingehaltene Karriereleiter, die sich leider aber fast immer als Hamsterrad herausstellt. Und wir wundern uns dann, dass die in Corona-Zeiten plötzlich Freigesetzten in Supermärkten anfangen, ihrem gelernten Handwerk nachzugehen? Eben zu hamstern? Sie haben es nicht anders gelernt, wurden von menschlichen Individuen in Hamster verwandelt. Entweder also in ihren Rädern oder in Supermärkten. Neoliberalismus geht nicht von unseren Bedürfnissen aus. Auch wenn uns das mit Slogans wie
Geiz ist wieder geil
bis
Wer wird Millionär
versucht wird, schmackhaft zu machen und letztlich die Vision der Unmöglichkeit in uns wecken soll, jeder und jede von uns könne zu einer Gewinnerin des Systems werden. Andersherum ist es. Neoliberalismus ist ein perfides und faschistoides System des Jeder gegen Jeden, in dem nur der Stärkere oder die Stärkere siegt. Alle anderen können sich toll und viel besser fühlen bei RTL-Reality-Soaps, in denen ja immer nur die anderen die Doofen, Unzulänglichen und Unfähigen sind.
Ich hau dir ein neues, dreh dich ab! Das ist nur ein Brett, ich wollte es dir.
Das ist mein Inventar. Dieses Brett hier hat 2,50
Euro. Die neoliberale Idee bewertet uns in allen Fasern unseres Lebens danach, ob wir verwertbar und damit noch irgendwie wertvoll sind oder eben nicht. Und dann wehe uns. Neoliberalismus versucht uns alle auf einen Konsens einzuschwören, eigenverantwortlich alle unsere Lebensbereiche messbar zu machen und damit zu beweisen, wie effizient wir doch sind. Vom Fitness-Tracker über andere Gesundheitsdaten bis zur totalen Digitalisierung der Gesellschaft und wehe dem, der sich der Messbarkeit entzieht. Und so hält dieses Denken auch Einzug in Bereiche, bei denen wir bislang davon ausgegangen sind. Sie verfügten über andere Koordinatensysteme als die der Effizienz. Also zum Beispiel der Sozial- und Gesundheitsbereich. Aber weit gefehlt. Im Gesundheitssystem ist es gerade in Corona-Zeiten so offensichtlich, wie es in anderen Bereichen oft vernebelt bleibt. Dort, wo Effizienz und Profitmaximierung regieren, bleiben die Grundbedürfnisse der Menschen und die gesellschaftliche Daseinsvorsorge auf der Strecke. Und auch in unserem Bereich der Jugendarbeit geht es seit ein paar Jahren in Sachen neoliberalem Denken zur Sache. Leistungsvereinbarungen, Projektierung der Arbeit, Konkurrenz zu anderen Bildungsbereichen und nicht zuletzt Statistiken über Statistiken. Erhebungen, Erfolgskontrolle, Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement, Evaluation. Zwar leuchten uns die ganzen neoliberalen Instrumente in unserem neoliberal geprägten Hirn ein, weil wir uns ja gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen beweisen wollen, wie effektiv unsere Maßnahmen und Instrumente sind. Dabei ist schon der Ansatz in der Kinder- und Jugendarbeit mit Begriffen wie Maßnahmen und Instrumenten zu hantieren sehr bezeichnend. Wer nimmt hier Maß, an wem und warum? Und welche Instrumente bringen wir hier in Anschlag? Stehen wir in einem Operationssaal? Oder doch eher im Orchestergraben und hantieren mit unseren Instrumenten an der Zielgruppe herum? Überdies verweigern sich unsere Jugendlichen immer wieder erfolgreich den wissenschaftlichen Messmethoden der neoliberalen Technokratinnen, sodass der wissenschaftliche Mitarbeiter an der Hochschule Düsseldorf und Wirkungsforscher Dr. Mike Carsten Begemann in der Publikation mit dem Titel »Wirkungsforschung in der Kinder- und Jugendarbeit – Hindernisse und Lösungsvorschläge« in der Zeitschrift »Unsere Jugend 5/2016« unverhohlen die folgende Formulierung findet, die doch anstatt von Instrumenten andere, viel treffendere Begrifflichkeiten verwendet. Zitat: Erst recht für das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit gilt, gerade hier mit ihren offenen, vielschichtigen sowie hochkomplexen Arrangements muss das gesamte bisher entwickelte und auch zur Verfügung stehende Waffenarsenal an statistischen Auswertungstechnologien Anwendung finden. So, nun ist die Katze aus dem Sack. Vielen Dank, Herr Dr. Begemann. Es geht hier also in Wirklichkeit darum, mit Waffen auf die Zielobjekte loszugehen. Und genauso wirkt es doch, wenn die Bundesjugendhilfestatistiken von den Jugendverbänden eingefordert werden, bei deren Einführung von einer für die Jugendverbände schon lang ersehnten Zahlenbasis zum Beweis ihrer Leistungsfähigkeit gesprochen wird und dann aber unter Strafandrohung verpflichtend wird. So stelle ich mir das Waffenarsenal vor, mit dessen Hilfe die Kinder- und Jugendarbeit eingenordet wird. Ihre Qualität in Excel-Tabellen darzustellen, sodass letztlich sogar dem Toastbrot unter den Sozialpädagoginnen klar werden sollte, was hier abgefragt wird, nennt sich Qualität, ist aber de facto ein Zahlenwerk der Quantität. Böse Zungen sprechen hier von der Exilisierung der Jugendarbeit. Und die Technokratinnen frohlocken. Endlich haben sie Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und uns allen ist dabei klar, Zahlen begründen Zahlen. Also nicht Qualität, die so nämlich gar nicht zu erheben ist, führt dazu, dass dringend benötigte Ressourcen in aller Regel gestrichen und nur im Zweifelsfall gewährt werden, sondern die in Statistiken geronnene Quantität. Wer also viele Kinder und Jugendliche in seinen Statistiken wiedergibt, kann beten und hoffen, von Streichungen nicht ganz so stark betroffen zu sein. Was in den Einrichtungen und mit den Kindern und Jugendlichen qualitativ läuft, bleibt der Statistik komplett verborgen. Zurück zum Hier und Jetzt. Corona. Alle sind aus ihrem Hamsterrad gepurzelt, vereinzelt, in Quarantäne, versuchen sich im Virtuellen einzurichten. Hören Herrn Droste, bekommen Beklemmungen, aber warten darauf, dass die Normalität endlich zurückkommt. Was für eine Normalität eigentlich? Die der Ausgrenzung, die des Hamsterrads? Die Normalität, die in Sonntagsreden in salbungsvollen Worten von unveräußerlichen Menschenrechten spricht und gleichzeitig zigtausende Menschen an den europäischen Außengrenzen im Schlamm des Elends verrecken lässt? Wollen wir diese Normalität wirklich zurück? Wollen wir endlich wieder auf das sich ewig drehende Hamsterrad mit dem euphemistischen Namen Karriereleiter zurück? In den letzten Wochen haben viele von uns auch andere lebensqualitative Seiten in all dem Katastrophenszenario entdeckt. Entschleunigung, Nachbarschaft, Solidarität, Nächstenliebe bei gleichzeitig physischem Abstand? Wäre das nicht ein erster Ansatz dafür, sich auf die zwangsläufig nachfolgenden Krisen, die durch Corona erst ihren Anfang nahmen, vorzubereiten? Eine noch utopische Welt, in der wir mehr als nur über den eigenen Tellerrand hinausblicken können und so gemeinsam den Krisen wirkungsvoll begegnen könnten? Ich jedenfalls kann, neben der ganzen Angst von Corona dahingerafft zu werden, die Entschleunigung auch genießen und mich über die entstehenden Netzwerke der durch Langeweile zu Kreativität kommenden Freigesetzten freuen. Auf zu neuen Taten und Festigung der gewonnenen Solidarität. Lasst uns dafür sorgen, dass uns das nicht mehr genommen werden kann. Kein Zurück zur Normalität. aber Vorsicht. Trotz aller schönen Visionen, die derzeit Grund zur Hoffnung geben, autoritäre Akteurinnen und neoliberale Strateginnen stehen schon in den Startlöchern. Dies gilt es bei allem, was wir nun unternehmen, zu berücksichtigen und sich darauf vorzubereiten.
Wie ihr vielleicht im Intro schon gehört habt, ist uns da ein kleiner Schnipsel reingeraten von einem Redebeitrag zur Initiative Solidarität statt Hamsterkäufe. Den werdet ihr jetzt zu hören kriegen. Wir haben in der letzten Folge ja schon angesprochen, dass wir diese Initiative sowieso mal behandeln wollten. Es ist aber wegen der aktuellen Situation gerade sehr schwer, dort Termine bzw. Interviews hinzubekommen. Deswegen diesmal in Form eines Redebeitrags über besagte Initiative, den es sowieso schon gibt, hier zu hören.
Die meisten Menschen wissen es inzwischen. Corona ist für einige Personengruppen lebensgefährlich, für andere nicht. Besonders gefährdete Menschen können sich die Isolation nicht aussuchen, sondern es ist gerade ihre einzige Perspektive. Diese Menschen müssen vorsorgen und beispielsweise Vorräte anlegen. Als vollkommen gesunde und ungefährdete Personen muss das nicht sein, vor allem nicht in gleichem Ausmaß. Die Krise ist nur dann für alle gut zu überstehen, wenn wir solidarisch miteinander umgehen. Dies bedeutet neben gegenseitiger Rücksichtnahme auch die Bereitstellung von Hilfsangeboten und besonnenes Handeln. Deswegen wirbt die gesellschaftliche Initiative Solidarität statt Hamsterkäufe für Rücksichtnahme und Solidarität. Inzwischen haben sie für ganz Hannover eine solidarische Nachbarschaftshilfe organisiert. Entstanden ist ein Netzwerk für Austausch für diese außergewöhnliche Lage, die uns zwar alle betrifft, aber nicht alle gleich hart. Abschottung, Hamsterkäufe und Egoismus bringen uns in einer solchen herausfordernden Situation nicht weiter. Was wir jetzt brauchen, ist Solidarität, gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt, auch in der Isolation. Denn wir distanzieren uns vielleicht räumlich, aber sozial stehen wir eng zusammen. Alle können etwas beitragen, ob Auto verleihen, Fahrdienst anbieten, Kinder hüten, Einkäufe erledigen, Müll wegbringen, Beratungsangebote je nach Beruf und Können, Fahrrad zur Verfügung stellen, Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände umverteilen, finanzielle Unterstützung organisieren und so weiter. Je nach Situation und Bedürfnis kann sich hier abgesprochen werden. Diese Solidarität hört für die InitiatorInnen der Initiative jedoch nicht bei Wohnungslosen und Geflüchteten auf. Deswegen fordert die Initiative: Öffnet die Hotels, zynische Politik beenden und Verhaltensregeln ernst nehmen, zu Hause bleiben und Abstand ermöglichen. Wir fordern: Wohnraum für alle Menschen muss sichergestellt sein, eventuell auch durch die Übernahme von Mietkosten und Nutzung leerstehender Gebäude. Das gilt speziell auch für die aktuell nicht genutzten Hotels und leerstehende Wohnhäuser. Es ist zunächst nichts mehr als eine weitere Notmaßnahme, aber es könnte so einfach sein. Möblierte, aber auch ansonsten leere Häuser werden dazu genutzt, wofür sie gebaut wurden, zum Schlafen und Bewohnen, insbesondere für Wohnungslose und Geflüchtete. Doch die 10 Verhandlungen, die es braucht, um dieses Mindestmaß an Humanität herzustellen, sind angesichts der sofortigen Zusagen der wirtschaftlichen Programme ein erschreckendes Trauerspiel. Wenn ihr selber Hilfe und Unterstützung in dieser schweren Zeit benötigt, sei es beim Einkaufen oder bei sonst irgendetwas, oder aber anderen eure Unterstützung anbieten möchtet, ist die Initiative Solidarität statt Hamsterkäufe und das daraus entstandene Solidaritätsnetzwerk Corona Soli Hannover genau der richtige Rahmen dafür. Weitere Infos zur Initiative und die Möglichkeit, sich am Netzwerk zu beteiligen, findet ihr auf Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram und auch auf der Internetseite von Solidarität statt Hamsterkäufe.
Wir haben ja vorhin in unserer Einleitung schon darauf hingewiesen, dass wir als Falken auch Veranstaltungen machen, um uns selber inhaltlich mit verschiedenen Themen und Fragestellungen zu beschäftigen. Und da wird es demnächst auch eine Live-Online-Podiumsdiskussion geben, von uns organisiert. Darauf wollten wir euch jetzt auch schon mal aufmerksam machen. Die könnt ihr als Überbrückung bis zur nächsten Podcast-Folge auch benutzen. Und zwar geht es mit dem wunderschönen Titel Corona-Krise Perspektiven am 10. Mai um 18 Uhr um die Fragestellung, wie wir uns als emanzipatorische, politisch-pädagogische Gruppe zu den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen verhalten, was die mit uns machen, was die mit unserer Arbeit machen, wie wir uns da einbringen und auch an der Veränderung versuchen, positiv teilzuhaben. Dazu haben wir uns aber aufs Podium auch noch andere emanzipatorische Gruppen und Kinder- und Jugendverbände eingeladen. Momentan haben wir schon Zusagen von der Verdi-Jugend, von der Grünen-Jugend. Es wird eine Person von der Falken-Bundesebene zu Besuch kommen. Wir haben einen Gast von Direction F, einer politischen Gruppe. Ich glaube, das sind alle, von denen wir bis jetzt Zusagen haben, dass auch noch mehr Menschen mit uns auf dem Podium sitzen. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf eine interessante und spannende Diskussion mit anderen emanzipatorischen Gruppen darüber, wie die Situation gerade einschätzen und auch, ob wir gemeinsame Strategien entwickeln wollen, damit umzugehen und uns dabei gegenseitig zu unterstützen. Kommt gerne vorbei, wenn ihr euch angucken wollt oder herausfinden, wo genau diese Online-Podiumsdiskussion stattfindet. Dann findet ihr das auf all unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, Facebook, auf unserer Internetseite via falken-hannover.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid.
Ja, dann kommen wir auch eigentlich schon zum Ende. Wir hoffen, euch hat diese etwas andere Art von Podcast, die ja eigentlich eher eine An- und Abmoderation mit eingefügten Redebeiträgen ist, trotzdem gut gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich alle in der nächsten Folge wieder. Vielleicht noch von Yvonne ein paar schöne Schlussworte.
Ja, wir haben tatsächlich noch nicht so ganz entschieden, worum es inhaltlich in der nächsten Folge geht. Deswegen lasst euch überraschen. Wir hoffen, dass wir da wieder eine Person als Gast einladen können. Und wenn nicht, werden wir aber auch mit Sicherheit einen Weg finden, euch über ein interessantes Thema zu berichten. Und sehen uns, oder besser gesagt, hören uns beim nächsten Mal. Freundschaft!